Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Hallo Jens, grüß dich, hallo.
Servus, moin, moin.
Moin. Ja, wir haben uns heute ja ein ganz interessantes Thema rausgegriffen. Ein Thema, das wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen, aber total interessant ist, auch bei unserer Recherche. Wir haben uns ja in der Vergangenheit mit Otto Warburg und auch mit Krebs gekümmert und da viel zu gesagt. Und vielleicht meint man, dass Krebs auch so die Todesursache Nummer eins hier in Deutschland ist oder auch weltweit. Dem ist aber nicht so, sondern wir wollen uns heute mal um den Killer Nummer eins kümmern. Und zwar die häufigste Todesursache, Jens, in Deutschland ist Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein Drittel aller Todesfälle in Deutschland geht auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück. Genau 340.619 habe ich rausgefunden im Jahre 2021. Also ist unglaublich. Und letzter Punkt zum Faktencheck. Es ist auch die teuerste Erkrankung und zwar 46,4 Milliarden Euro, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wird dafür pro Jahr aufgewendet, um diese Erkrankungen zu behandeln. Und das war für uns natürlich Anlass, da mal ein bisschen tiefer reinzuschauen heute. Und da ist uns ein Lebensmittel so ins Auge gestochen und zwar Natto. Es soll das gesündeste Lebensmittel der Welt sein. Jens, was kannst du uns dazu sagen?
Ja, Axel, du hast vollkommen recht. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind immer noch der Killer Nummer eins, auch wenn die Krebserkrankungen natürlich auf der Überholspur sind und vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung mehr Raum einnehmen. Man hat sich schon so ein bisschen dran gewöhnt, ne? Überall hängt so ein Defibrillator und bei uns im Sportverein zum Beispiel hängt einer. Aber man hat eigentlich weniger Berührung mit diesem Thema als mehr mit dem Thema Krebs, weil jeder kennt irgendwie in der Familie oder im Freundeskreis irgendeinen Fall, der ja hoffentlich dann auch gut ausgegangen ist. Und inzwischen sind wir in der Lage, bei vielen Krebserkrankungen auch einigermaßen zumindest das Leben zu verlängern, aber auch zu kurieren. Aber stellt sich die Frage bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn das immer noch die Nummer eins ist, ja, was sind letztendlich die Ursachen und was können wir dagegen tun? Und da gibt's ja eine Menge in der Apothekenwelt zu finden. Ja, vieles ist rezeptfrei, aber natürlich die Hardcore-Medikamente, wie zum Beispiel die Vitamin-K-Antagonisten, kennt man vielleicht als Marcumar oder Warfarin oder die Heparine, kennen auch viele von Operationen beispielsweise. Oder auch die neuen Substanzklasse, die neue Substanzklasse der DOAX oder der NOAX. Ja, klingt auch interessant. Das sind die direkten oralen Antikoagulantien. Ja, was heißt das? Antikoagulantien bedeutet, dass Blutplättchen nicht koagulieren, also nicht zusammenballen und keine sogenannte Geldrollenbildung betreiben. Und logisch, wenn wir so eine Geldrollenbildung haben, also so eine thrombotische Entwicklung, wenn wir jetzt irgendwo so eine kleine Verschlussgeschichte haben, ja, so du kennst den Begriff der arteriovenösen Verschlusskrankheit. Ich glaube, das haben wir sogar damals schon im Sportstudium gelernt, in der Sportmedizin. Ja, dann kann das natürlich auch in den kleinsten Blutgefäßen, zum Beispiel im Gehirn, ein Problem werden. Wenn sich da jetzt ein Thrombus bildet, ne, dann haben wir eine Veränderung des Querschnitts in den Blutgefäßen und dann kann da natürlich auch hier und da mal was hängen bleiben und zum Beispiel einen Schlaganfall auslösen. Ja, ich habe das mal bei einem Kollegen gehabt, der eigentlich ultra fit war, hier ein Tenniskollege von mir, und der hatte sich aber ja die auch frei verkäuflichen antientzündlichen Medikamente in der Apotheke doch reihenweise besorgt, ja, und wollte jetzt mit Hilfe dieser Präparate seine Achillessehnenschmerzen und seine Rückenschmerzen und was auch immer betäuben. so dass er dann in der entsprechenden Altersklasse auch in der Rangliste möglichst vorankommt. Dann hat er dabei vergessen, dass diese Präparate natürlich auch Nebenwirkungen haben. Und diese Nebenwirkungen sind immens. Und das merkt man halt allerdings nicht sofort, sondern es ist so eine schleichende Entwicklung. Und da sind wir eigentlich auch schon bei diesem Thema, bei diesem Link, denn ich musste jetzt gerade aktuell einen Artikel schreiben zum Thema Blutverdünner. Und hatte dir ja vor einiger Zeit schon vorgeschlagen, wir müssen mal über Natto und Nattokinase sprechen. Das passte jetzt eigentlich ganz gut, weil ich musste diesen Artikel schreiben, was diese Medikamente eigentlich tatsächlich für Wirkungen und auch für Nebenwirkungen haben. Wie ich gerade schon sagte, die Antikoagulantien und die meisten kennen die Thrombozytenaggregationshemmer. Das ist zum Beispiel Aspirin, ASS, was es ja schon seit über 100 Jahren auf dem Markt gibt. Und bei der Recherche bin ich dann auch wieder über die Geschichte der Pharmakologie gestolpert. Und das ist wiederum auch ganz interessant, wenn man mal recherchiert, wo kommt das eigentlich her? Ja? Also es gibt ja eine Firma, die das seit über 100 Jahren weltweit vertreibt. Und diese Firma hat sich ja auch darauf letztendlich aufgebaut. Ja? Dadurch ist ja eine Weltfirma daraus geworden. Dieses Medikament, wir sprechen von ASS oder Aspirin als Handelsname, das wurde mehr oder weniger zufällig entdeckt. Und weißt du, wie es entdeckt wurde?
Überhaupt nicht. Gar nicht, habe ich gar keine Ahnung von. Und deshalb bist du ja hier. Deshalb erzählst du uns das ja heute.
Ja, und zwar bin ich in nächtlicher Recherche mal wieder hängen geblieben. Da gab es einen sehr jungen, wilden Chemiker, der hieß Felix Hoffmann. Und dieser Felix Hoffmann, der arbeitete damals bei der Firma, die wir gerade erwähnt haben, nämlich die Firma Bayer, die ja unweit von unserem Wohnort entfernt ist und wo es auch einen Fußballclub gibt, den die meisten Leute wahrscheinlich kennen werden. Ob sie ihn lieben, ist eine andere Frage, da können wir vielleicht später nochmal zu kommen. Aber es gibt diesen Club, es gibt diese Firma, es gibt ein Medikament, was Ende des 19. Jahrhunderts zufällig gefunden wurde, nämlich von diesem jungen, dynamischen, wilden Chemiker, der eigentlich ein Mittel für seinen Vater gesucht hat. Nämlich der Vater hatte, lass mich kurz überlegen, was hatte der? Der hatte Arthritis und er hat mehr oder weniger ein Schmerzmittel gesucht, was seinem Vater dieses Leiden so ein bisschen erträglicher macht. Und damals war schon bekannt, was die Salicylsäure kann. Die Salicylsäure, die kann man aus Pflanzen extrahieren, die wird aus Weiderinde extrahiert. Und die Salicylsäure, die ist schon seit 120 Jahren bekannt als Mittel, um eine gewisse Schmerzreduktion zu erreichen. Aber sie hat extreme Nebenwirkungen gehabt. Die hat zum Beispiel zu Verätzungen geführt, Schleimhautveränderungen. Das heißt, so eine mittellangfristige Anwendung war damals nicht in Aussicht. So, dann hat sich dieser junge Chemiker dann in sein Labor verschanzt und hat überlegt, was kann man denn da tun? Was kann man vielleicht zusammenmixen, ja, so Miraculix-mäßig? Und hat erstmal eine ganze Zeit lang nichts gefunden, ist dann auf ein französisches Paper, auf eine Publikation gestoßen, die er sich dann besorgt hat, wo auch ein französischer Chemiker 50 Jahre vorher schon mal so ein bisschen Miraculix gespielt hat und hatte schon so eine Art Acetylsalicylsäure-Vorläufer gefunden. Und das wurde offensichtlich nicht weiter verfolgt. Warum auch immer, habe ich nicht rausgefunden. Aber er hat dann dieses Paper genommen, hat das studiert und hat dann angefangen, selber nochmal ein bisschen herumzumixen. Und daraus ist dann am Ende die Acetylsalicylsäure in der heutigen Form entstanden. Denn er hat die Salicylsäure acetyliert, ja, chemisch acetyliert. Und er hat Essigsäure einfach dazugegeben und hat das Ganze aufgekocht. Und daraus kam dann letztendlich die Acetylsalicylsäure, vereinfacht ausgedrückt, dabei raus. Die hat er dann angewandt und hat gesehen, dass diese Acetylsalicylsäure viel verträglicher ist. Mit entsprechender Wirkung. Und diese Formel, die er damals erfunden hat, die wurde 1897 veröffentlicht, publiziert, war letztendlich der Grundstein, die Grundsteinlegung für das Weltimperium Bayer Leverkusen. Ja, oder Bayer ist ja nicht nur in Leverkusen, gibt es ja auch in Uerdingen und anderen Städten und auf der Welt natürlich überall vertreten, aber das war letztendlich die Grundsteinlegung dieses Weltimperiums. Und interessant auch, dass seine Vorgesetzten überhaupt nicht begeistert waren davon. Ja, wie das halt häufig so ist, wenn man was Neues erfindet, ja, dann hat man erstmal ganz viel Widerstand und irgendwann bricht dieser Widerstand auf und irgendwann hat man dann plötzlich ganz viele Fans, die das Ganze patentieren wollten. Aber es hat nicht funktioniert, weil man kann ja nur etwas patentieren, was synthetisch ist. So, jetzt war das natürlich nicht synthetisch, sondern es wurde aus einer Pflanze extrahiert. Und deswegen hat das Patentamt, das staatliche Patentamt damals, ist auch abgelehnt. Und was Bayer damals gemacht hat, sie haben dann diesen Handelsnamen patentieren lassen oder eintragen lassen. Ja, also sie haben einen Trademark dafür bekommen und natürlich konnte diese Wirksubstanz dann auch frühzeitig nachgebaut werden, weil es ja kein Patentschutz genoss. Und dieses Aspirin hat seinen Namen dadurch bekommen, dass es A wie acetyliert war oder wurde und dass es ein Abkömmling war der Spiersäure aus einer Pflanze, die heißt Spirea ulmaria. Das ist, ich habe es nachgeschaut, echtes Mädelsüß. Noch nie gehört. Ja, also muss ein Rosengewächs sein. Und dieses Rosengewächs enthält auch Salicylsäure. Und danach haben sie das eben entsprechend genannt. A wie Acetylierung. Spir, also S-P-I-R wie Spiersäure aus dieser Pflanze. Und dann eben die Endung, die typische Endung für Medikamente, Aspirin. Und so ist dann dieser Markenname entstanden, der dann seinen Siegeszug überall auf der Welt letztendlich vollzogen hat. Und das, was man erst später entdeckt hat, ist, dass Aspirin oder Acetylsalicylsäure, abgekürzt ASS, dass das eben nicht nur gegen Schmerzen wirkt und nicht nur fiebersenkend wirkt, sondern eben auch gerinnungshemmend. Das hat man erst später gesehen. Und dann hat man halt landläufig gesagt, deine Mutter, meine Mutter würden sagen, Blutverdünner.
Ja, und da sind wir wieder zurück beim Thema. Du hast gerade von deinem Artikel gesprochen. Da geht es um Blutverdünner. Und das hast du schon kurz angerissen, kommen wir auf einen natürlichen Blutverdünner. Und zwar das Natto bzw. das Enzym daraus, die Nattokinase. Und ich hatte es eben schon mal kurz gesagt, man sagt dem Natto nach, dass es das gesündeste Lebensmittel der Welt sei. Aber vielleicht müssen wir gerade unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen, was Natto eigentlich ist.
Ja, also mal vorneweg, ich finde das sensationell. Ich habe mich natürlich wissenschaftlich eingelesen, das auch schon vor einigen Monaten gemacht. Also ich habe dann mal so eine Literaturrecherche üblicherweise durchgeführt. Ich bin da irgendwann mal drauf gestoßen und dachte, Mensch, das ist echt hochinteressant und bin dann immer tiefer rein, wie man das dann so macht und habe die wesentlichen Sachen dann irgendwann zusammengestellt. Ich suche immer nach Substanzen, die aus der naturwissenschaftlichen Ecke kommen, die man dann auch unfallfrei anwenden kann, also die jeder Ernährungsberater auch anwenden kann, die man eben auch weitergeben kann, ohne dass man irgendwelche juristischen Probleme bekommt. Und um nochmal zurückzukommen, was ist denn eigentlich der Sinn von einem Thrombozytenaggregationshemmer? Wir haben das schon kurz, oder ich habe schon kurz erwähnt, dass man eben diese Thromben vermeiden will. Wodurch entstehen denn diese Thromben überhaupt? Die entstehen ja dadurch, dass es Endothelverletzungen gibt. Also unsere Endothelzellen, das sind diese Auskleidezellen, die praktisch jedes Gefäß auskleiden. Und die können natürlich verletzt werden, wie die Haut sich verletzen kann, wie der Muskel sich verletzen kann, wie jedes Gewebe im Körper sich letztendlich irgendwie verletzen kann. Und wodurch das jetzt passiert, das ist eine andere Frage. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass es vielleicht Schwermetalle sind, dass es vielleicht sogenannte Advanced Glycation End Products sind. Das sind, naja, ich sage im Seminar immer ganz gerne, das sind Meteoriten, die durch die Blutgefäße wandern. Die entstehen dadurch, dass man hohe Blutzuckerwerte hat. Und hohe Blutzuckerwerte, die bekommt man durch Fehlernährung und die bekommt man durch Bewegungsmangel. Ja, da entsteht so etwas, ich will das jetzt nicht ausführen, aber da entsteht eine Insulinresistenz, wenn man es lange genug betreibt, dieses Fehlverhalten. Und dann staut sich praktisch der Blutzucker vor den Zellen, die können entsprechend nicht aufgenommen werden. Unser größter Staubsauger ist ja nochmal unsere Muskulatur, die normalerweise immer wieder auch die Blutgefäße von energiereichen Substraten befreit. Und wenn das jetzt nicht stattfindet, weil wir 12, 14 Stunden vorm blauen Rechner, blauen Bildschirm sitzen, dann kann eben dieser Effekt entstehen. Und dann passiert Folgendes. Der Blutzucker, der karamellisiert praktisch Proteine. Ja, der staut sich in den Blutgefäßen und der verbindet sich dann mit Proteinen, die sich in der Blutbahn sowieso ohnehin befinden. Und diese Produkte, die nennt man Advanced Glycation End Products, also glykolisierte Proteine sozusagen, die sind ganz, ganz schwer nur auflösbar. Die werden von unserem Immunsystem detektiert und werden dann übersetzt in Entzündung. So, und wenn die jetzt eine Gefäßverletzung machen, ja, dann entsteht da natürlich ein Gewebeschaden und dieser Gewebeschaden muss dann wiederum ausgefüllt werden. Dann werden Adhäsionsmoleküle ausgeschüttet, ja, die locken dann praktisch die Thrombozyten an und die Thrombozyten versuchen dann erstmal diese Verletzung auszukleiden, so einen ersten Blutpfropfen, nenne ich das jetzt mal, ja, zu bilden, damit sich dieser Blutpfropfen nach einiger Zeit wieder auflösen kann und dann kann diese Gewebeheilung dann anschließend wieder stattfinden. So, wenn das allerdings natürlich häufig passiert, wenn das permanent passiert, über Jahrzehnte passiert, dann haben wir irgendwann eine Alterserkrankung, die wir Atherosklerose nennen. Schlimme ist, dass das heute immer früher auftritt, ja, weil wir haben uns mit 20 noch viel bewegt und die 20-Jährigen heute bewegen sich immer weniger, was dann dazu führt, dass eben diese atherosklerotischen Plaques immer früher auch auftreten. So, logischerweise treten auch Schlaganfälle und Herzinfarkte immer früher auf. Wir haben es ja in der Corona-Zeit gesehen, auch diese Spike-Proteine, ob sie jetzt über die Impfung oder über die Infektion kamen, haben ja auch Thromben ausgelöst. So, das ist also immer der Versuch des Körpers, des Gerinnungssystems, praktisch Gewebeverletzungen zu reparieren. So könnte man das vereinfacht ausdrücken. So, und jetzt stellt sich die Frage, ist unser Organismus in der Lage, diese Plaques wieder aufzulösen? Oder bleibt sozusagen eine Narbe übrig? Und wenn diese Narbe immer größer wird, dann kann man sich sehr leicht erklären, dass praktisch der Durchmesser eines Gefäßes immer kleiner wird. Und wenn sich jetzt noch ein Thrombus ablöst, wodurch auch immer, dann wandert der natürlich durch das Gefäßsystem und wenn es schlecht läuft, sagen wir mal, wenn es gut läuft, dann ist es vielleicht eine Beinvene. Wenn es schlecht läuft, dann findet das Ganze in der Lunge statt und dann haben wir eine Lungenembolie. So, von daher gibt es Schulmediziner, die sagen, es wäre gar nicht schlecht, wenn man täglich eine kleine Prise Aspirin nimmt, damit man das Blut immer schön flüssig hält. Ja, das ist so die Idee dabei.
Ja, und jetzt kommt das von dir eben schon erwähnte oder von uns erwähnte Natto bzw. die Nattokinase ins Spiel, weil die auf natürliche Art und Weise das Gleiche machen kann, wie so ein Aspirin.
Absolut, ja, das ist schon ziemlich sensationell, wenn man sich damit beschäftigt. Ich selber nehme es jetzt auch seit einem Jahr ein. Wir kommen ja auch langsam in das Alter, wo das auch durchaus Sinn machen kann. Und du wirst ja gleich noch berichten über deine Selbstversuche.
Das lass mich kurz dazu was sagen, weil du hast nämlich gerade gesagt, als du dich da eingelesen hast und die Recherche betrieben hast, da steigt man immer tiefer ein. Und das können wir ja ruhig sagen, in unserer Vorbesprechung, da hast du mich natürlich auch ein bisschen angefixt. Ich recherchiere natürlich auch. Und da bin ich quasi dem Natto verfallen. Also ich erzähle es direkt mal oder berichte direkt mal. Ich habe es, es ist noch nicht abgeschlossen, aber wir können ja hier immer weiter nochmal ein Update geben. Und zwar Natto ist halt ein ganz, ganz altes japanisches Gericht aus fermentierten Sojabohnen. Und da gibt es im Internet eine ganz, ganz große Menge an Rezepten, wie man sowas auch selber machen kann. Also seit über tausenden von Jahren wird das in Japan schon gemacht, Lebensmittel zu fermentieren. Auch hier, das kennt man von der Oma, die hat früher auch Lebensmittel fermentiert. Und genauso funktioniert es auch mit Sojabohnen. Und wenn man die halt einen Tag lang fermentiert, dann hat man Natto, dieses berühmte japanische Gericht. Und wie gesagt, du hast mich da jetzt quasi angefixt und die Sojabohnen habe ich mir schon besorgt. Was man noch braucht, und jetzt kommt auch wieder der Link zu unserem Podcast, weil die Mikrobe steht ja bei uns ganz oben im Titel drin, und man braucht die Mikrobe des Jahres, da haben wir auch schon drüber berichtet, und zwar man braucht als Bakterie, als Ansatz für die Fermentierung braucht man Bacillus subtilis und davon die Variation Natto, und die habe ich mir jetzt bestellt. Ich warte noch auf die Lieferung und dann werde ich auch hier weiter berichten, wie das Experiment ausgeht. Und vor allen Dingen, ich bin gespannt, wie Natto schmeckt. Also es soll extrem streng riechen und schleimig sein und so Fäden ziehen.
Kann ich dir.
Ich habe es, wie gesagt, noch nicht probiert, aber wir werden es sehen und auch schmecken.
Ja, also so ein käseähnliches Lebensmittel, das schmeckt so ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Das kann man natürlich dann auch garnieren, ja, so als Salat oder so, dann ist es nicht mehr ganz so tragisch. Aber du hast es erwähnt, Bacillus subtilis ist eine hochinteressante Mikrobe des Jahres, weiß gar nicht, letztes Jahr oder?
Nee, dieses Jahr. 2023, ja.
Ja, und seit 2000 Jahren ist das in Asien bekannt, dass man daraus Natto machen kann. Und dieser Bacillus, der wird inzwischen aber auch in Supplementen eingesetzt, also wenn man eine Darmsanierung macht oder eine Darmkur macht. Und ich selber teste es auch seit einiger Zeit. Es gibt verschiedene Bazillen, ja, die nicht alle gesund sind. Der Bacillus subtilis ist wahrscheinlich einer derjenigen Kandidaten, die am gesündesten dann von der aus dieser Mikrobenwelt sind. Inwieweit dieser Bacillus im Vergleich zu anderen Probiotikern besser oder schlechter oder was auch immer, das wissen wir aktuell noch gar nicht. Die meiste Erfahrung mit diesem Bacillus subtilis hat man aus der Tierwelt. Es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Humanstudien, also da werden wir jetzt in den nächsten Jahren auch noch einiges lernen. Und zwar deshalb, weil natürlich der Marktdruck da auch wieder steigt. Denn es haben sehr viele Nahrungsergänzungshersteller inzwischen ihre Probiotika eingebaut. Und deswegen wird natürlich auch der Publikationsdruck steigen. Da werden mehr Studien kommen in den nächsten Jahren. Ja, aber da mal eingehakt. Also Bacillus subtilis, Natto. Und Natto enthält ein Enzym. Und dieses Enzym, das ist hochspannend. Das ist hochinteressant. Das ist die Nattokinase. Ja, die Nattokinase, die ist wirklich sehr hochspannend. Denn 1987 hat ein Herr Sumi, wahrscheinlich ein japanischer Professor, entdeckt, dass diese traditionelle Nahrung der Japaner oder der Asiaten ein Enzym enthält, das Nattokinase heißt. Und dieses Enzym Nattokinase hat eine fibrinolytische Wirkung. Fibrin ist ja der Teil, der normalerweise den Thrombus wieder auflöst. Das heißt, wir haben, wie ich gerade erwähnt habe, eine Thrombusbildung und anschließend baut sich der Thrombus wieder ab und dafür braucht man Fibrin. Und Nattokinase hat offensichtlich eine fibrinolytische Wirkung. So, und das hat man natürlich dann, da haben wir dann angefangen, in Tierversuchen das mal unter die Lupe zu nehmen und hat gesehen, das hat fibrinolytische Wirkung bei verschiedenen Spezies, antithrombotische Wirkung, hat aber auch lipidsenkende Wirkung und thrombozytenaggregationshemmende Wirkung. Also das, was ich ja gerade über das ASS berichtet haben, macht auch die Natokinase. Und da hat man viele Tierstudien gemacht. Ich habe jetzt mal eine rausgesucht. Da hat man bei Hunden die Beinvenen untersucht und hat gesehen, dass 2000 Funktionseinheiten, das ist so die Milligrammzahl, die man da verwendet, das heißt dann nicht Milligramm, sondern eben FU, also Functional Units, und hat gesehen, dass bei Hunden in 5 Stunden 88% aller Trompen aufgelöst werden. Das ist natürlich gigantisch. Oder man hat Ratten mit Thrombose in der Halsschlagader, die werden dann eben experimentell sozusagen dahin getrieben. Da hat man gesehen, dass Natokinase in der Lage ist, 62% des Blutflusses wiederherzustellen. Also 62% besserer Blutfluss in der Halsschlagader. Naja, und die Halsschlagader ist ja das, was der Kardiologe immer gerne untersucht, um zu schauen, ob du da erste Plaquebildung hast. Ja, ist also hochinteressant, dass dieses Enzym das offensichtlich in der Lage ist, das abzubauen. Und letztendlich wirkt Natokinase auf Gerinnungsfaktoren ein und sorgt dafür, dass es eben nicht diese thrombotischen Entwicklungen gibt durch diese Gerinnungsfaktoren, die dann durch das Enzym gehemmt werden. An welcher Stelle spielt jetzt keine große Rolle, weil da gibt es viele unterschiedliche Gerinnungsfaktoren. Aber wenn diese Kaskade gehemmt wird, dann kann eben die Thrombusbildung auch nicht mehr stattfinden. Und deswegen deutet das Ganze darauf hin, ich habe das, wie gesagt, wissenschaftlich sehr stark mal analysiert, es deutet darauf hin, dass es zum Beispiel bei allen kardiovaskulären Erkrankungen, aber vermutlich auch sogar bei Alzheimer gut wirken kann. Das wäre jetzt praktisch der nächste Schritt. Man hat das beobachtet in Beobachtungsstudien, dass das eine Wirkung erzielen kann. Aber das muss natürlich jetzt verifiziert werden. Aber wenn wir dort ein Naturmittel haben, was wir über Nahrungsergänzung oder in deinem Fall dann über Natto-Produktion, über Natto-Selbstherstellung jeden Tag konsumieren, dann wäre das natürlich gigantisch, wenn wir damit Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren könnten und auch das Problem Alzheimer vielleicht in den Griff bekämen.
Ja. Das wär wirklich gigantisch, zumal man gar nicht so viel davon konsumieren muss. Ich habe nämlich gelesen, dass zum Beispiel eine Kapsel, die enthält 2000 von diesen Einheiten, die würde pro Tag schon ausreichen, also nach Stand der Wissenschaft heute. Und selbst beim selbstgemachten Natto, also selbst beim selbstgemachten Natto, würde schon ein Teelöffel pro Tag ausreichen, den man halt zu ganz normalem Essen konsumieren kann. Wie du es eben auch gesagt hast, man nimmt das auch im asiatischen Raum zu Salaten, man nimmt es zu Reis. Man macht es auf Brot und isst es auch sogar zum Frühstück in Japan. Also das ist halt bei denen gang und gäbe.
Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt bei mir unbedingt so machen würde. Also es schmeckt wirklich wie eingeschlafene Füße. Ich bin häufig in Asien gewesen als Sportler damals noch und ich musste beispielsweise mal 3 oder 4 Mal am Tag Reis essen, weil es gab nichts anderes. Und du kannst dann nach 3, 4 Wochen einfach kein Reis mehr sehen. Ne? Also, von daher weiß ich nicht, wie lange du das durchhältst mit deinem Natto. Mal gucken. Also das Schöne ist ja, es gibt es eben auch als Nahrungsergänzung. Und hier hat man sich auch drauf geeinigt, auf diese 2000 Functional Units, weil das scheint wirklich, ich sage scheint, das muss jetzt noch mehr und mehr bestätigt werden, aber das scheint die optimale Dosis zu sein, die man täglich einnehmen muss, um diese fibrinolytische Wirkung auch zu bekommen. Und was ja insbesondere auch für Senioren hochinteressant ist, ist ja, dass es auch die Blutparameter verändert, wie gerade eben schon gesagt, LDL, also das lausige Lendenso-Lipoprotein, Triglyceride und Gesamtcholesterin. Und hier müsste eigentlich dann jeder Kardiologe aus dem Stuhl springen und sagen, hey, cool, hier haben wir was. Das kann man eigentlich jedem empfehlen. Ich bin auch ein bisschen zurückhaltend vorsichtig, weil wir noch zu wenig Humanstudien haben. Das liegt natürlich daran, dass das kein Medikament ist. Also man kann es nicht patentieren, wie gerade schon bei ASS erwähnt. Und das führt natürlich dazu, dass es für die Pharmaindustrie wenig interessant ist und hat in der Konsequenz zur Wirkung, dass eben wenig Humanstudien finanziert werden. Jetzt kann man hoffen, dass der Markt dann ein bisschen ansteigt, sodass es vielleicht auch mehr Mittel gibt für die Forschung gibt, um entsprechend das weiter auch in was weiß ich, placebo-kontrollierten, doppelblind, wie auch immer, Studien, die man dann konzipieren müsste, belegen kann.
Ich habe nachgelesen in diesem Natto, das ist auch ziemlich reich an Vitamin K. Kannst du nochmal was zu Vitamin K sagen? Weil es gibt nämlich auch Präparate von Nattokinase, die halt ohne Vitamin K hergestellt werden. Also da wird halt das Vitamin K noch extrahiert. Was ist dazu zu sagen?
Ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dieses Marcomar, Warfarin, das viele Leute kennen, das ist ja ein Vitamin K-Antagonist. Also das sorgt praktisch dafür, dass Vitamin K nicht wirkt. Und deshalb werden sie auch zur Langzeit-Antikoagulation eingesetzt, ne, weil es eben, Vitamin K ist ein Kofaktor, der gebraucht wird, um die Gerinnungsfaktoren zu aktivieren. Ja, und wenn du diesen Prozess hemmst, dann hast du eben diesen Antagonisten, der diesen Prozess stoppt. Und Vitamin K würde jetzt das Ganze wieder ankurbeln. Deswegen haben wir ja in vielen, vor allem Vitamin D-Präparaten, auch meistens Vitamin K dabei oder Vitamin A und K. Und ob das immer Sinn macht, hängt davon ab, was man letztendlich für eine Indikation hat, ne? Oder was man da letztendlich mit erreichen möchte.
Okay. Dann wäre noch eine Frage, also wenn ich jetzt dieses Nattokinase mir mal besorge und ich will das auch mal im Selbstversuch mal machen, gibt es da so ein paar Kriterien, auf die ich achten sollte, wenn ich mir ein Präparat besorge aus dem Internet und so, gibt es da irgendwelche Kriterien, nach denen man sagen kann, okay, das ist ein gutes Präparat, das ist kein gutes Präparat?
Naja, das ist insofern schwer zu sagen, weil du natürlich die sogenannten Lohnhersteller der einzelnen Markennamen nicht kennst. Was ist das? Letztendlich bedienen sich ja die Hersteller bei Rohstoffhändlern, die wiederum auch ihre Produktionsstätten haben. So, und diese Kette, die musst du letztendlich kennen. So kann man am Ende eigentlich nur bestimmten Marken letztendlich vertrauen. Ja, zum Beispiel Marken, die auch, ich hatte heute Vormittag ein Gespräch mit einem Labor, und die berichteten mir, dass verschiedene Marken im Nahrungsergänzungsmarkt eben immer häufiger auch auf Toxine testen lassen. Ja, damit sie sich eben von Massenherstellern auch ein Stück weit abgrenzen. Also denen ist das Geld wert, das untersuchen zu lassen, welche Rückstände in diesen Präparaten letztendlich enthalten sind, damit sie auch wirklich ein gewisses Reinheitsgebot abliefern können. Was wir ja aus einem anderen Kontext kennen, ne? Das deutsche Reinheitsgebot. Und man hat das natürlich untersucht, wie weit kann man gehen, ja, wie weit, man will ja jetzt letztendlich keine Blutungsneigung produzieren. Ja, du musst ja immer so den Mittelweg eigentlich finden, ja, so dieses Typ, wenn man diese U-Kurve nimmt, ja, links davon ist schlecht und rechts davon ist auch schlecht, also zu wenig und zu viel. Und jetzt genau die richtige Dosis zu finden, das hat man natürlich untersucht, wann wird was eventuell toxisch und toxisch unbedenklich, nicht mutagen, also dass keine Mutationen entstehen können, ne? Und dann wären wir wieder beim Thema Krebs. Da gibt es einen Wert, den nennt man NOEL-Wert, das ist der Wert, der keine bekannten toxischen Wirkungen hat. Und hier ist man auf 10 Milligramm pro Kilogramm pro Tag gekommen. Das hat man dann auf Menschen entsprechend umgerechnet und ist dann genau auf diese 2000 funktionellen Einheiten gekommen. Also Functional Units entspricht etwa 100 Milligramm. Und man hat das über 28 Tage untersucht. Und in 28 Tagen ist keine Nebenwirkung bisher weltweit entdeckt worden. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen. Es gibt auch eine Publikation, Axel, die hat untersucht, ob Natto in der Lage ist, auch die Spike-Proteine von Corona, von Covid-19, also von dem Auslöser von Covid-19, aufzulösen. Und das ist hochspannend, wobei man da sehr vorsichtig sein muss. Es gibt ja nur diese eine einzige Publikation, aber in der Petrischale, also in vitro, funktioniert. Da ist Nattokinase in der Lage, diese Spike-Proteine aufzulösen. Und Nattokinase ist auch inzwischen aufgenommen worden in ein weltweites Protokoll, was Ärzte bei Long-Covid anwenden. Ja, da hat sich ein Protokoll entwickelt, weil natürlich sehr viele Ärzte auf der Welt zu tun haben mit diesem Thema, ne? Post-Vac oder Long-Covid. Und die meisten Ärzte sind einfach komplett überfordert, weil sie auch nicht jeden Tag die ganze Literatur studieren können. Und so hat sich international eine Gruppe entwickelt, die heißt FLCCC. Und diese Gruppe, die hat Protokolle entwickelt. Und da ist Nattokinase mit aufgenommen worden. Also auch diese Leute finden das Produkt oder die Wirkung dieses Enzyms so hochinteressant, dass sie das damit entsprechend integriert haben.
Hochspannend. Ein ganz spannendes Thema. Noch eine Frage habe ich auch aufgrund deiner Erfahrung. Wann sollte man das einnehmen? Also wenn ich jetzt sage, ich besorge mir so ein Präparat, nehme ich das morgens, nehme ich das auf einen nüchternen Magen, immer zur Mahlzeit, vor Mahlzeit, nach einer Mahlzeit. Gibt es da auch eine Empfehlung?
Ja, da gibt es eine Empfehlung, aber natürlich ist es nicht 100% klar, ja, wann man es am besten, aber ich würde es vom Gefühl her nüchtern einnehmen. Es gibt natürlich auch noch zwei Konkurrenzprodukte, die wollen wir jetzt hier nicht unerwähnt lassen. Das ist nämlich die Serapeptase. Die Serapeptase hat ähnliche Wirkung, auch schmerzlindernde Wirkung, auch entzündungshemmende Wirkung, auch Anti-Ödematese-Wirkung. Und die Serapeptase, die kommt aus der Seidenraupe. Und zwar aus dem Darm der Seidenraupe. Da hat man es gefunden und da wird es vermutlich auch produziert, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Dazu gibt es aber noch ein weiteres Produkt, das heißt Lumbrokinase, auch ein Enzym. Und das ist ein Enzym, was auch die Blutviskosität, also die blutverdünnende Wirkung hat und auch die Thrombozytenaggregationshemmung betreibt. Der Dr. Merkula, den vielleicht viele kennen, ja, so einer der Gesundheitsapostel in den USA, der hat mal berichtet in einem Blogartikel, dass Serapeptase 30 Mal so stark wirkt wie Nattokinase. So, darüber bin ich gestolpert, habe eine Literaturrecherche gemacht und habe nichts dazu gefunden. Absolut nichts. So, von daher, wir haben es jetzt hier erwähnt im Podcast, aber unterschreiben kann ich das nicht. Von daher bleibe ich bei der Nattokinase, denn die Nattokinase ist einfach am besten untersucht.
Ja, ergänzend noch dazu, vielleicht, wenn sich einer die Frage stellt, irgendwie, wenn ich jetzt so eine Kapsel schlucke, wird das dann nicht irgendwie im Darm oder, im Magen, wenn es in den Magen kommt, wird das nicht irgendwie durch die Magensäure aufgelöst, dass die Wirkung gar nicht auftritt?
Das hat man in Tierstudien ziemlich gut zeigen können, dass das in die Blutgefäße aufgenommen wird. Jetzt, wie viel davon aufgenommen wird, ist jetzt eine andere Frage. Zu 100%, zu 80%, zu 20%. Das ist aber immer die Frage. Das ist auch bei vielen anderen Nahrungsergänzungen die Frage, wie viel da letztendlich ankommt. Hängt auch immer natürlich mit der Darmsituation zusammen. Also wie gut ist die Absorptionsfähigkeit? Wie gut ist der Dünndarm? Ja, wie wenig belastet ist der Dünndarm, sodass er entsprechend auch aufnimmt? Das kann man nicht so 100% sagen.
Ja, dann soweit. Ich denke, wir haben heute ein interessantes oder ganz, ganz spannendes Thema gestreift. das uns weiterhin wahrscheinlich noch begleiten wird, denn du hast ja auch gerade gesagt, Humanstudien gibt es noch nicht so viele. Ich habe auch gelesen, es gibt schon relativ viele Forschungsergebnisse, also Artikel, über 10.000 veröffentlichte Artikel, aber Humanstudien noch nicht so viele. Das wird uns noch begleiten und mein Experiment wird uns auch begleiten, wenn wir das erste Mal mein Natto mal probieren, dann werden wir es wahrscheinlich hier nochmal erwähnen.
Okay. Ja, ich würde auch sagen, wir machen nochmal einen eigenen Podcast draus, was aus unseren Selbstexperimenten geworden ist, denn ich habe meine Halsschlagader auch mal ausmessen lassen und natürlich hat man im gewissen Alter auch so eine ganz, ganz leichte atherosklerotische Entwicklung, ja, da hat mich dann der Kardiologe auch so ein ganz bisschen drauf hingewiesen und jetzt werde ich das mal testen. Also ich bin jetzt seit einigen Monaten schon mit der Natokinase unterwegs und habe zum Beispiel in einer Studie gelesen, das war eine Humanstudie, da hat man die 12 Monate angewandt und hat dort nicht 2.000, sondern 10.000 gegeben. Also da hat sich die Intima-Dicke um bis zu 95% reduziert. So, das ist immens. Ja, wenn man das bestätigen kann, dann ja, dann haben wir ein Problem, weil das natürlich nicht gern gesehen ist, dass das so gut wirkt. Ne?
Das stimmt wohl. Ja. Eine letzte Frage, die mir gerade noch so in den Kopf springt. Du hast gerade gesagt, du hast deine Halsschlagader mal messen lassen. Ist es denn ratsam, dass man, bevor man jetzt die Natokinase vielleicht sich so ein Präparat besorgt, auch selber mal seine Blutgerinnung, dass man die mal testen lässt beim Arzt, dass man die Blutgerinnungswerte mal testet, um zu schauen, wie sieht es eigentlich bei mir aus?
Das ist eine gute Frage, die müsste man jetzt vielleicht auch mal Experten stellen. Da kann ich jetzt aktuell gar nicht so viel zu sagen. Die Leute, die Gerinnungsprobleme haben, also die zum Beispiel genetische Mutationen haben, so ein Faktor 5 Leiden oder sowas in der Richtung. Die Zuhörer, die das haben, die werden das kennen. Da müsste man sicherlich sich ein bisschen Beratung einholen, bevor man damit anfängt. Ja. Also bei allen, bei denen keine Gerinnungsstörungsthemen eine Rolle spielen, würde ich jetzt mal behaupten, ist das kein Problem.
Okay.
Weil, und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt aktuell keinen einzigen Hinweis, keinen einzigen Fall, der irgendeine Nebenwirkung gezeigt hat. Das stimmt nicht ganz. Es gibt einen einzigen Fall, nämlich da wurde jemand operiert an der Herzklappe. Und der hatte Natokinase genommen und da ist etwas an der Herzklappe passiert, ja, wo man dann Rückschlüsse auf die Natokinase geschlossen hat. Aber ob das jetzt die Natokinase war, die das Problem da verursacht hat, das konnte man auch nicht zeigen. Das ist dieses berühmte Ding, was du auch von Vitamin D kennst, ja, wo es 2 oder 3 weltweite Fälle gab. Die hatten dann eine Niereninsuffizienz und da hat dann Vitamin D spielte da plötzlich eine Rolle. Das waren Leute, die haben dann hohe Vitamin D-Dosen eingenommen und daraus hat man dann geschlossen, dass Vitamin D nierentoxisch wäre oder eine Insuffizienz Vorschub leistet. Es ist aber nie wirklich in größeren Studien bestätigt worden. Das hat sich dann leider immer natürlich vervielfältigt und es wurde dann 100.000 Mal wiederholt und nachgeplappert. Aber es gibt dazu keine einzige Studie. Und so ist es hier eben auch. Es gibt einen Fall, der ist dokumentiert. Ob Natokinase da wirklich die Ursache war, dass diese Operation nicht optimal verlaufen ist, weiß man nicht.
Also auch bei meiner Recherche, ich habe auch über Natto geguckt und habe keine negativen Eigenschaften gefunden. Also nur positive Eigenschaften. Es wird von Land auf, Land ein nur davon gesprochen, dass es wohl das gesündeste Lebensmittel der Welt sein soll. Und von daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass bei Natokinase, also bei der extrahierten Form, dass da irgendwas passieren soll.
Ja, und man muss ja auch sagen, wie wir schon mehrfach jetzt erwähnt haben, Natto wird ja viel in Asien konsumiert. Und wenn wir uns die blauen Zonen angucken, also da, wo die ältesten Menschen leben, zum Beispiel auf der Insel Okinawa in Japan, ja, dann essen die Menschen, die dort leben, auch Natto täglich. Ob das jetzt der einzige Grund ist für die Langlebigkeit, das sei mal dahingestellt, aber wahrscheinlich ist es die additive, also die kumulative Wirkung von verschiedenen Lebensstilfaktoren, die letztendlich dazu führt, dass sehr viele Hundertjährige dort auf der Insel rumlaufen und ja, dass da die Herz-Kreislauf-Inzidenz so niedrig ist.
Auf jeden Fall wird es Natto seinen Teil dazu beitragen, denke ich.
So würde ich das auch sagen.
Jens, es war ein hochspannendes Thema. Es war wieder eine hochspannende Stunde mit dir. Vielen Dank und an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Jens, bis dann. Tschüss, mach's gut.
Ciao.
Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle hier gegebenen Empfehlungen und Hinweise von Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Die Nutzer sind aufgerufen, die enthaltenen Informationen mit Hilfe anderer Quellen zu verifizieren. Patienten und Verbraucher sollten die Informationen sorgfältig mit ihrem Arzt oder Behandler besprechen. Die Informationen sind nicht dazu gedacht, den ärztlichen Rat zu ersetzen. Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg haften nicht für eventuelle direkte, indirekte, resultierende, speziell, exemplarische oder andere hiermit im Zusammenhang stehende Schäden. Insbesondere vorerkrankte und medikamentös eingestellte Patienten sollten sich von einem Arzt im Vorfeld beraten lassen. Vielen Dank. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.